Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Die Autoindustrie weiß sich nicht mehr Anlass zu helfen. Die Kosten für Zukunftstechnologien sind so groß und ihr Erfolg so ungewiss, dass kaum noch ein Unternehmen wagt, alleine die Entwicklung einzusteigen in diese Entwicklung. Es wird also kooperiert, was das Zeug hält. Fiat, Chrysler und Renault erwägen jetzt eine Fusion. Einschätzung dazu gleich als erstes in dieser Sendung. Außerdem fragen wir, bis 17:30 ist das gute Ergebnis für die Grünen bei der Europawahl ein Auftrag für eine klimafreundlichere Wirtschaftspolitik? Und was steckt hinter der Führungskrise beim Kraftwerkskonzern Uniper? In der Autoindustrie könnte ein neuer riesiger Konzern entstehen. Fiat Chrysler will mit Renault zusammengehen. Renault zeigte sich heute offen. Die Fusion werde mit Interesse geprüft, hieß es aus Paris. Und auch die französische Regierung als Großaktionär von Renault steht der Idee positiv gegenüber. Über all das kann ich jetzt mit Ferdinand Dudenhöfer sprechen, Professor für Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, Herr Dudenhöfer, mal ganz breit gefragt, macht das Sinn?
Die Autoindustrie befindet sich wirklich in einem sehr großen Wandel. Wir haben die Elektromobilität, die kostet sehr, sehr viel Geld für die Autobauer. Die Werke müssen umgebaut werden. Anschließend kommt das autonome Fahren. Da sind ebenfalls Milliardenbeträge notwendig, um in die Zukunft zu gehen. Und dann ist um das 2030er Jahr vielleicht die Fahrdienste von großer Bedeutung, die Mobilitätsdienste. Uber hat ja einen Börsengang definiert. Das heißt, es bleibt eigentlich kein Stein auf dem anderen. Es ist die größte Entwicklung, die größte Veränderung, die wir gesehen haben, seit es Auto gibt, seit 130 Jahren. Und in dem Zusammenhang müssen sich die Konzerne zusammenschließen bei den Zulieferern, aber auch bei den Autobauern, denn die nächsten Jahre werden wirklich hart. Trump, der US-Präsident, hat zusätzlich dafür gesorgt, dass der chinesische Markt in die Knie geht. Also alles andere als Sonnenschein derzeit.
Schauen wir mal konkret auf die beiden Konzerne. Fiat Chrysler gilt bei elektrischen Autos als schlecht aufgestellt. Renault auf dem US-amerikanischen Markt. Wem würde denn eine solche Fusion jetzt mehr bringen von den beiden?
Auch ich glaube, für beide ist es so eine Win-Win-Situation. Fiat Chrysler hat eigentlich keine Innovationen mehr in ihrer Modelllinie. Es sind alte Modelle. Man lebt ausschließlich aus Amerika, aus dem Verkauf von den großen Pickups und von den großen SUVs über die Marken Jeep, über die Marken Ram und über die Marken Dodge. Elektroautos hat man gar nichts zu bieten und alles, was man auf der Straße sieht, ist der Fiat 500, der vor mehr als 10 Jahren mal gemacht worden ist. Also man hat sich in die Zukunft gerettet dadurch, dass man die Produktinvestitionen zurückgefahren hat, und von daher wäre natürlich Renault sowas wie ein Wunschkandidat für Fiat Chrysler. Auf der anderen Seite ist es bei Renault so, da gab es ja in den letzten Monaten immer stärkere Differenzen zwischen Nissan und Renault, zwischen der Allianz. Nach meiner Einschätzung war das bewusst von den Japanern provoziert, um den Chef von Renault Nissan, Carlos Ghosn, in der Öffentlichkeit bloßzustellen, ins Gefängnis zu werfen. Ja, er hat sich Verfehlungen vorzuwerfen, aber das war eher so eine politische Aktion, die gemacht worden ist, um zu zeigen, dass Nissan mit Mitsubishi selbstständig ist und dass man sich von den Franzosen nicht in die Suppe spucken lassen will. Ghosn wollte ja einen Konzern machen, wollte ja eine Fusion machen, und von daher ist es für Renault sehr gut, jetzt einen Ausgleich zu haben gegenüber den Japanern. Jetzt ist man in einer besseren Situation. Ich glaube, auch für Renault macht diese Zusammenarbeit sehr viel Sinn.
Sie haben es jetzt gerade sehr, sehr gut schon beschrieben. Was heißt denn jetzt eine mögliche Fusion für dieses ja sehr empfindliche Gefüge Renault, Nissan? Die beiden Autobauer halten aneinander unterschiedlich starke Anteile. Dann gab es Spekulationen über eine ganze Fusion. Das wollte Nissan nicht. Da gibt es Unabhängigkeitsbestrebungen. Das ist ja nicht gerade einfach.
Nein, das wird schwer werden, und deshalb ist es, glaube ich, für Renault gut, dass man mit Fiat Chrysler bei fast 9 Millionen Fahrzeugen dann liegt, wenn diese Fusion kommt, und die Voraussetzungen scheinen ganz gut zu sein. Dann muss sich Nissan und Mitsubishi überlegen, wie man weitergehen will.
Also Renault stärkt seine Position in dieser Allianz.
Ungemein, denn das, was man aus Japan bisher gehört hat und gesehen hat, waren immer die Signale, entweder wir übernehmen die Führerschaft, entweder wir machen das Geschäft Geschäft in der Zukunft. Und das ist mit den Franzosen und mit dem französischen Staat einfach nicht zu machen. Immerhin hat Renault Nissan vor zig Jahren das Überleben ermöglicht. Und deshalb ist man jetzt immer stärker im Auseinanderdriften. Und von daher ist es sehr, sehr gut, dass Renault eine Alternative hat zu den Japanern, die sehr verschlossen sind, die ihren eigenes Ding machen und das, was aufgebaut worden ist, eher in Frage stellen.
Weiten wir nochmal den Blick und schauen auch nach Deutschland. Eine Allianz aus Fiat, Chrysler und Renault würde ja ungemein zu den deutschen und japanischen Top-Auto-Herstellern Volkswagen und Toyota aufschließen. Was hieße das denn zum Beispiel für Deutschland, für Volkswagen?
Volkswagen, ich glaube, Volkswagen ist in der Stärke, dass man sich jetzt nicht vor einem neuen, größeren Wettbewerber fürchten muss. Man hat ja ein sehr stringentes Programm, um in die Elektromobilität zu gehen. Wenn man das so in der Industrie betrachtet, das ehrgeizigste Programm, und das wird sich dann auch auszählen für VW, durch diese Ehrgeizigkeit, die man an den Tag legt, die anderen wollen mit Kompromissen, mit Plug-in-Hybriden in die Zukunft gehen. Da muss man sehen, ob das wirklich klappt. Also VW braucht sich nach meiner Einschätzung der Konzern nicht zu fürchten. Allerdings, wir haben in Europa auch Ford. Ford in Europa würde damit als letzter übrig bleiben, der nur für Europa Autos baut. In den USA steht man nicht so stark da. Also für Ford in Europa muss man sich schon Gedanken machen, wie es da weitergeht. Man kommt ja aus einer Verlustphase, versucht mit Jobabbau diese Verluste wieder abzubauen, aber bei all dem, was man in der Automobilindustrie sieht, wird es für Ford in Europa sehr schwer werden, eigenständig zu überleben.
Soweit die Einschätzung von Ferdinand Dudenhöfer zur geplanten Fusion von Fiat, Chrysler und Renault und dem Automarkt. Danke, Herr Dudenhöfer.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Die Autoindustrie also in schwierigem Fahrwasser, ganz anders die Grünen. Bei der Europawahl holte die Partei in Deutschland mehr als jede fünfte Stimme. Das war fast doppelt so viel wie bei der Wahl vor 5 Jahren. Der Klimawandel also eines der entscheidenden Themen bei dieser Wahl. Das Ergebnis, ein Auftrag mehr zu tun, um die Erderwärmung zu stoppen. Das sehen die Grünen so, aber auch die deutsche Wirtschaft. Allerdings ein Klimaschutzgesetz soll es dann doch nicht unbedingt sein. Barbara Schmidt-Matern hat sich für uns in der deutschen Wirtschaft umgehört.
Ein Blick zurück. Es ist Mitte Februar, als Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein im Gespräch mit dem Handelsblatt ordentlich Öl ins Feuer gießt. Anlass: der koalitionsinterne Streit um die deutschen Klimaziele. Die Zeitung schreibt anschließend vom leisen Tod des Klimaschutzgesetzes und im Bundesumweltministerium schrillen die Alarmglocken.
Auch der Verkehr muss seinen CO2-Fußabdruck reduzieren. Auch in der Landwirtschaft, in der Industrie wird noch eine ganze Menge passieren müssen. Wir brauchen dieses Gesamtkonzept. Da geht es nicht um einzelne kleine Maßnahmen. Damit werden wir leider nicht weiterkommen.
Kurzerhand schickt Svenja Schulze ihren Gesetzentwurf nur wenige Tage später direkt ins Kanzleramt. Die Bundesumweltministerin möchte damit feste CO2-Obergrenzen festlegen, unter anderem für den Verkehr, die Landwirtschaft und den Gebäudesektor. Doch es geht nicht voran. Deshalb macht die Sozialdemokratin jetzt erneut Nägel mit Köpfen. Ihren Gesetzentwurf hat Schulze nun zur Abstimmung an die anderen Ressorts weitergeleitet. Wie es heißt, gegen den Willen des Kanzleramts. Doch die Widerstände sind auch andernorts groß. Mehrere Wirtschaftsverbände sträuben sich gegen ein nationales Klimaschutzgesetz.
Das lehnen wir insofern ab, als Deutschland selber nur einen ganz geringen Bruchteil der CO2-Emissionen zu verzeichnen hat. Und wir müssen zu internationalen Abkommen kommen,
sagt Reinhold von Eben-Wolle im Gespräch mit unserem Programm. Der Präsident der Familienunternehmer befürchtet Wettbewerbsnachteile. Auch der Bundesverband der deutschen Industrie warnt vor einer Klimaschutzpolitik zu Lasten der Unternehmen.
Wir geraten immer mehr zwischen die großen Pole USA und China. Das heißt, wir brauchen eine selbstbewusste, starke Europäische Union. Dazu müssen wir alle Länder der Europäischen Union aufrufen,
fordert BDI-Chef Dieter Kempf im ARD-Fernsehen. Unisono plädieren viele der großen Wirtschaftsverbände in Deutschland für eine Ausweitung des europäischen CO2-Zertifikatehandels. Das sei allemal besser als eine rein deutsche CO2-Abgabe.
Ist es ja geradezu widersinnig, das auf nationaler Ebene zu betreiben. Das muss einfach größere Märkte erreichen, das muss den ganzen Binnenmarkt im Grunde erreichen und damit ist das ein klar europäisches Projekt.
Meint Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer der Maschinen- und Anlagenbauer. Der Bundesverband Deutscher Banken will unterdessen Taten statt Worte sehen, jetzt nach der Europawahl. BDB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig sieht im Klimaschutz eine große Chance für Investitionen.
Da gibt es Schätzungen, die reden von Größenordnung 180 Milliarden oder mehr Investitionsbedarf pro Jahr für nachhaltige Projekte. Und diese enormen Summen müssen natürlich finanziert werden. Da kann und soll die Finanzindustrie in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen.
Überraschend schließlich die Einschätzung der Automobilindustrie. Ihr Interessenverband liegt seit Jahren über Kreuz mit der deutschen und europäischen Klimaschutzpolitik. VDA-Präsident Bernhard Mattes findet jedoch:
Wir sind schon grün und jetzt brauchen wir die entsprechende Rahmenbedingung. Ladeinfrastruktur ist wichtig, digitale Infrastruktur ist wichtig. Das muss von der Politik kommen.
Sagt in der ARD der oberste Lobbyist der Automobilindustrie.
Im Bericht von Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio, ja, die grüne deutsche Autoindustrie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ist heute nach Usbekistan gereist. Ein Land, das nicht gerade täglich im Zentrum der deutschen Öffentlichkeit steht und auch für deutsche Unternehmen eher von mäßigem Interesse war. Seit dem Tod des Diktators Islam Karimov allerdings öffnet sich das zentralasiatische Land. Und zwar auch wirtschaftlich. Deswegen reist eine Wirtschaftsdelegation mit, Steinmeier mit. Und auf welche Situation sie im Land treffen, das hat Tilko Gries vorab für uns recherchiert.
Wenn Kamoliddin Taschpulatov seinen Gästen etwas zum Trinken anbietet, kann er ihnen gleich das hauseigene Produkt einschenken. Fruchtsäfte ohne Zusätze, hergestellt in Usbekistan. Taschpulatov ist stellvertretender Geschäftsführer von Agromir, was ungefähr die Welt der Landwirtschaft bedeutet. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1200 Mitarbeiter, baut Früchte auf rund 4000 Hektar selbst an und präsentiert stolze Wachstumszahlen, plus 20% Umsatz in den vergangenen 2 Jahren. Agromir nutzt den neuen Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik in Usbekistan, mehr Weiterverarbeitung von Produkten, mehr Wertschöpfung. Ein Beispiel. Taschkent liegt etwa auf der Höhe Roms, hat aber deutlich kontinentaleres Klima. Wasser ist in weiten Teilen Usbekistans ein kostbares Gut. Wer hier etwas anbaut, benötigt fast immer Bewässerungstechnik. Die bestand früher in der ineffektiven Methode, die Felder mit aus Flüssen abgeleitetem Wasser einfach zu fluten. Unsere Plantagen sind nun mit Tröpfchenbewässerung ausgestattet. Mit dem knappen Wasser gibt es natürlich Probleme, aber wir lösen sie mit Hilfe der Technik. Um die zu kaufen, gibt der Staat Geld und die Einfuhr ist zoll- und mehrwertsteuerfrei. Anders als früher gäbe es nun auch die Möglichkeit, Land vom Staat pachten zu können. Ich schreibe eine Anfrage, damit mir 500 Hektar zugeteilt werden und ich erläutere, was ich mit dem Land tun werde, weil es ja nicht einfach ruhen soll, sondern arbeiten soll. Ich lege also dar, innerhalb welcher Zeit ich dort was anpflanze und aufgrund der Entscheidung der örtlichen Verwaltung bekomme ich das Land dann zugeteilt. Das Unternehmen will weiter wachsen, stößt nun aber an Grenzen. Kredite usbekischer Banken sind teuer, beklagt der stellvertretende Geschäftsführer. Sein Unternehmen, sagt er, sei gesprächsbereit für Investoren aus dem Ausland, auch für Joint Ventures. Investitionswilligen ausländischen Firmen wird zurzeit etwa mit Steuerfreiheiten, günstigen Landvergaben und Ansprechpartnern in eigens geschaffenen Ministerien vieles erleichtert. Es locken Rohstoffreichtum und niedrige Lohnkosten. Als am aktivsten gelten chinesische, südkoreanische, türkische, auch russische Unternehmen. Europäer, auch die Deutschen, stellen bislang nur einen kleinen Anteil. Die Öffnungen folgen einer klaren Logik. Weil die Bevölkerung mit durchschnittlich nur 28,5 Jahren jung ist und weiter stark wächst, braucht es Arbeitsplätze. Etliches ist bereits geschehen. Das Steuersystem ist einfacher geworden, Zölle niedriger. Der Handel mit den zentralasiatischen Nachbarn, früher sehr erschwert, steigt deutlich an. Das Bildungssystem soll modernisiert werden. Schwierigkeiten bereiten die nach der Währungsfreigabe auf mehr als 14% emporgeschnellte Inflation und der sehr hohe Staatsanteil in manchen Branchen, darunter der Banken- und Automobilwirtschaft. Eine weitere Hürde stellt der Mangel an Fachpersonal dar, nötig auch zur Organisation von Reformen. Daher hat die Regierung Berater eingeladen. Aus dem deutschen Bundesbildungsministerium wurde Carsten Heinz entsandt und der berät nun im usbekischen Innovationsministerium unter anderem bei Gesetzesvorhaben. Er lobt den Ehrgeiz seiner Partner.
Es gibt sehr, sehr viele internationale Expertise, die die usbekische Seite hier eingeladen hat ins Land. Und das Gute daran ist und das Erfreuliche, Usbekistan ist offen für alle. Und Usbekistan kann jede internationale Expertise, glaube ich, gut gebrauchen.
Denn auch politische Risiken sind nicht aus der Welt. Die Menschenrechtslage ist zwar weniger katastrophal als früher, aber noch immer gibt es politisch motivierte Festnahmen, auch Folter. Die Justiz kann nicht als unabhängig gelten. Und bislang unbeantwortet ist die Frage, ob religiöser Extremismus an Bedeutung gewinnt. Usbekistan grenzt im Süden an das zerrüttete Afghanistan.
Tilko Gries über die langsame Öffnung Usbekistans. Vor dem langen Himmelfahrtswochenende müssen die Autofahrer an der Tankstelle ziemlich tief in die Tasche greifen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, mit ungefähr 1,52 Euro für einen Liter Superbenzin E10 und 1,31 Euro für Diesel im bundesweiten Durchschnitt kostet Sprit aktuell so viel wie zuletzt im vergangenen Herbst. Das zeigen Daten der offiziellen Markttransparenzstelle. Der Autofahrerclub ADAC findet Tanken derzeit zu teuer, vor allem der Anstieg beim Superbenzin. 22 Cent seit Anfang des Jahres beunruhigt die Lobby der Autofahrer. Als Grund für diese Entwicklung werden von der Branche starke Schwankungen beim Rohölpreis angegeben. Banken in Deutschland sollen sich nach dem Willen des Ausschusses für Finanzstabilität mit einem zusätzlichen milliardenschweren Finanzpolster für einen möglichen massiven Konjunktureinbruch wappnen. Die Finanzaufsicht BaFin wolle deshalb zeitnah eine entsprechende Verfügung erlassen, sagte BaFin-Chef Felix Hufeld. Die Banken hätten dann 12 Monate Zeit, um die neuen Anforderungen schrittweise umzusetzen. Hintergrund der Maßnahme ist, dass das Kreditwachstum stärker ist als das der Wirtschaft insgesamt. Dies könnte bei einem Abschwung zu Risiken führen. Diese Maßnahme sei für die Banken zu schultern, so die BaFin. Die Weltgesundheitsorganisation hat erstmals Burnout als Krankheit anerkannt. Mit der heute bekannt gegebenen Entscheidung legen die Experten gleichzeitig eine Definition vor, in der sie das Phänomen auf chronischen Stress am Arbeitsplatz zurückführen, Stress, der nicht erfolgreich verarbeitet wird. Dabei sehen die Gesundheitsexperten drei Dimensionen der Krankheit. Ein Gefühl von Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job sowie verringertes berufliches Leistungsvermögen. Auch der Arbeitsmarkt bekommt jetzt doch die Konjunkturschwäche zu spüren. Das zumindest zeigt das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das im Mai auf den niedrigsten Stand seit rund 3 Jahren fiel. Die Arbeitsmarktforscher weisen darauf hin, dass die Beschäftigungslage aber weiterhin robust sei. Und die rund 500 Beschäftigten des in Schieflage geratenen Fernsehherstellers Löwe werden morgen erfahren, was aus ihren Arbeitsplätzen wird. Der Vorstand wird sie auf einer Betriebsversammlung informieren.
Wirtschaftsmeldungen von Günter Hetzke. Vielen Dank. Bei der ehemaligen E.ON-Kraftwerkstochter Uniper gibt es eine handfeste Führungskrise. Hintergrund ist die Teilübernahme durch den finnischen Fortum-Konzern. Der hält 49,99% der Aktien an Uniper, also nur ein Fitzelchen weniger als die beherrschende Mehrheit. Investoren hatten auf eine ganze Übernahme spekuliert, dagegen aber hatte sich der Uniper-Vorstand gestemmt. Und tritt sozusagen in Stufen ab. Nach dem Vorstandschef und dem Finanzvorstand haben gestern auch die letzten beiden verbliebenen Vorstände bekannt gegeben, dass sie hinschmeißen. Mischa Erhardt mit Einzelheiten und Hintergründen.
Die Lage bei Uniper ist verworren. Das Chaos ist perfekt mit dem nun angekündigten Rückzug der noch verbliebenen beiden Vorstände des Konzerns. Wegen einer Krankheit hatte sich im vergangenen Jahr bereits Unternehmenschef Klaus Schäfer zurückgezogen. Er scheidet, wie Finanzvorstand Christopher Dillbrück, Ende Mai, also in wenigen Tagen, offiziell aus dem Unternehmen aus. Nun hat Uniper angekündigt, dass Ende November auch die zwei noch verbleibenden Vorstände Eckhard Rümmler und Keith Martin das Handtuch werfen. Das Problem ist ein Richtungsstreit mit dem finnischen Energieversorger Fortum, der knapp die Hälfte aller Uniper-Aktien hält. Deswegen sagte der scheidende Finanz- und Interimschef Christopher Dillbrück vor wenigen Tagen auf der Aktionärsversammlung von Uniper:
Vor wenigen Monaten haben wir verkündet, die Zusammenarbeit mit Fortum auf eine neue Basis stellen zu wollen. Ziel war es dabei, auszuloten, wie eine Kooperation zwischen beiden Unternehmen aussehen könnte. Wenn man über die Entwicklung gemeinsamer Projekte spricht, ist das vielleicht noch relativ einfach. Sobald aber strukturelle Veränderungen im Fokus stehen und es an die Grundfesten der strategischen Ausrichtung steht, ändert sich der Handlungsspielraum drastisch.
Mit anderen Worten, im Hintergrund tobt ein Machtkampf über Strategie und Richtung des Konzerns und die Frage, wer bei Uniper künftig das Zepter schwingen wird.
Die Bedenken aus deutscher Sicht sind natürlich, dass Arbeitsplätze auch in Deutschland verloren gehen könnten und dass der Einfluss auf die selbstbestimmte Unternehmensentwicklung bei Uniper schwindet. Man kann sagen, Fortum hat nur 50% an Uniper, aber es geht dennoch um die Eigenständigkeit von Uniper.
Sagt Branchenanalyst Thomas Deser von Union Investment. Uniper wurde vom Energiekonzern E.ON abgespalten und 2016 an die Börse gebracht. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche der Stromerzeugung aus Wasser, Kohle und Gas. Zwar sind die meisten Experten der Ansicht, dass eine verstärkte Zusammenarbeit beider Unternehmen Synergien erzeugen würde, allerdings würden die Fäden einer solchen Kooperation dann wohl bei Fortum gezogen. Noch komplizierter macht die Sache, dass andere Großaktionäre an einer Übernahme von Uniper durch Fortum durchaus Interesse haben. Denn die könnten ihre Anteile dann zu einem guten Preis an Fortum verkaufen.
Das kann sich Fortum aber zumindest kurzfristig nicht leisten, ohne dass das Rating Schaden nimmt. Das wiederum könnte schlecht sein für die Aktivitäten am Energiemarkt. Energiehandel erfordert international eine hohe Bonität, also eine positive Einschätzung der Kreditwürdigkeit. Und Fortum könnte diese verlieren, wenn sie Uniper jetzt komplett übernehmen und bezahlen müsste.
Deswegen hatte Übergangschef Delbrück auf der Hauptversammlung klargemacht:
Für uns als Vorstand von Uniper ist die Sicherstellung eines soliden Investmentgrades die rote Linie für jegliche Form der Kooperation.
Der Uniper-Aufsichtsratschef äußerte Bedauern über den nun angekündigten Rückzug der übrigen Konzernvorstände. Er könne deren Entscheidung aber aufgrund des Misstrauens von Fortum gegenüber der Uniper-Führungsriege nachvollziehen. Auf Antrag von Fortum wurde die Entlastung des Uniper-Vorstandes auf der Aktionärsversammlung in der vergangenen Woche vertagt.
Mischa Erhardt über die Führungskrise bei Uniper. Damit kommen wir zum Börsenbericht aus Frankfurt. Heute mit meiner Kollegin Claudia Werle. Ja, Uniper, ein Unternehmen im MDAX. Wie hat die Aktie auf die Rücktrittsankündigungen reagiert?
Mit steigenden Kursen. Die beiden Vorstände sind ja nicht die ersten, die ihren Hut nehmen und gehen. Mag sein, dass man nun darauf hofft, mit neuer Mannschaft eine Lösung aus der verfahrenen Situation hinzubekommen. Aktien von Uniper jedenfalls 0,7% im Plus.
Schauen wir auf weitere Unternehmen, Fiat Chrysler und Renault. Die erwägen eine Fusion. Dahinter steckt die schwierige Lage am Automarkt. Werden die Pläne an der Börse gutiert?
Ja, die Pläne sind nicht neu, treten aber jetzt in eine entscheidende Phase. Egal, ob das nun BMW, Daimler oder VW ist, die Aktien der drei großen deutschen Hersteller sind im Plus, und zwar bis fast 1%. Hintergrund ist, neue Antriebstechniken, autonomes Fahren zu entwickeln. Das ist sehr teuer. Es gibt bereits Kooperationen. Damit verbunden sind einfach Hoffnungen, dass die Autobauer gemeinsam die großen Herausforderungen werden meistern können. Ob das dann wirklich gelingt, das muss man sehen. Wie schwierig die Lage in der Branche ist, sieht man auch an den Zulieferern. Es gibt kaum ein Unternehmen, das in den vergangenen Monaten nicht mit Gewinnwarnungen von sich reden gemacht hat. Beispiel Leoni, ein Zulieferer aus Nürnberg, der Drähte, Kabel und Bordnetzsysteme herstelle. Viele Aufträge werfen kaum noch Gewinne ab. Hausgemachte Probleme kommen noch hinzu. Leoni, aber auch viele andere Zulieferer sind auf der Suche nach neuen Konzepten für die Zukunft. Die Aktien von Leoni im SDAX mehr als 1% im Minus heute.
Und welche interessanten Unternehmensnachrichten gab es noch?
Adidas möchte ich erwähnen. Der Sportartikelhersteller bekommt nun Konkurrenz von ganz ungewöhnlicher Seite, und zwar vom Modekonzern Tommy Hilfiger. Das klingt erstmal komisch, aber umgedreht, Adidas, Puma, Nike und viele andere Sportartikelhersteller sind ja auch längst in der Modewelt angekommen. Sie bekommen auch zu spüren, dass Modetrends unterworfen ist, dass andere Kriterien zählen als Erfolg auf dem Rasen oder als Erfolg in der Sporthalle. Ja, und die Modebranche wiederum, die steht vor Herausforderungen. Das sehen wir auch hier an der Börse. Ganz billige, ganz teure Marken, die haben ein Auskommen. Aber alles, was so dazwischen ist, anspruchsvolle Marken zu bezahlbaren Preisen, da gibt es große Probleme. Und Tommy Hilfiger versucht nun, sich mit diesem Konzept nämlich in den Sportbereich hineinzugehen, anders, breiter aufzustellen. Die Aktien fast 1% im Plus.
Fußbälle im Hilfiger-Design, da bin ich ja mal gespannt. Dann müssen wir aber heute auch noch auf die politische Lage gucken, die Europawahl. Wie hat der Markt darauf reagiert?
Viele sind erleichtert, denn sie hatten befürchtet, dass die Europakritiker deutlichen Zulauf bekommen. Das ist in dieser Form nicht eingetreten, wobei einfacher dürfte die Lage nicht werden. Jetzt wird natürlich spannend, wie das Postengeschachere weitergeht, wer beispielsweise künftiger EZB-Präsident wird. Der DAX, fast 0,5% im Plus, er steigt auf 12.000 69 Punkte.
und Euro Staatsanleihen und Gold.
Der Euro mit einem Dollar 11,89, die Umlaufrendite gesunken auf minus 0,18% und die Feinunze 1.285,31 Dollar.
Danke, Claudia Werle. Das war's mit der Wirtschaft. Silke Hane sagt Tschüss, danke fürs Zuhören.